Genau. Ja gut, dann erzähle ich euch jetzt mal grundsätzlich über die Permakultur, woher sie kommt und was sie für Ziele hat. Gell? Permakultur ist eigentlich so eine philosophische Grundlage, die aber mit ganz vielen praktischen Werkzeugen ausgestattet ist. Also das ist eine Philosophie, wie wir mit dem Leben umgehen können und eben direkt praktische Anleitungen, wie wir das tatsächlich im Alltag umsetzen. Also nicht eine Philosophie, die nur im Elfenbeinturm der Universität bleibt, sondern eine, die direkt ins Leben geht. Die Permakultur wurde von verschiedenen Menschen gleichzeitig, kann man sagen, wiederentdeckt. Es gab schon etwa vor 100 Jahren ein amerikanischer Zoologe, der reiste vor allem in den Süden von Asien und damals war das sehr interessant für die Menschen aus den USA und Europa zu schauen, wie machen die das denn in Japan, in Korea, in Südchina, dass die so viele Menschen sind auf kleinem Raum und trotzdem alle gut genährt sind, Schuhe haben und eine hohe Kultur leben. Wie machen die das? Weil man dachte immer, gerade in den USA, man braucht viel Land, um die Bedürfnisse zu befriedigen und viele Maschinen und so. Und das hat sich ja dann eben gar nicht bewahrheitet, weil man ja dann gesehen hat, dass der Humus, der war ja 1930 zum Beispiel, war ja der ganze Humus im Mittleren Westen weg. Also die ganze Erde war weg und es war nur noch Brachland. Also man konnte da gar nichts mehr anbauen. Und da wurde dieses Wort Permakultur schon einmal entwickelt. Und zwar mit der Idee, man müsste ja eigentlich eine Kultur leben, wo alle Grundlagen, also gutes Wasser, reines Wasser, guter Humus, wo das gepflegt wird. Also Kultur heißt ja pflegen, gell? Also etwas erhalten, kulturell hochstehend. Und man ging von der Agrikultur aus, also dem Boden Sorge tragen, dem Boden helfen, dass er immer wieder da ist und immer fruchtbar bleibt. Wie kann man das machen? Und daraus entstand dann diese Permakultur, also eine permanente Kultur, eine Kultur, die in jeder, also über viele Generationen gesund und üppig und füllig ist für alle. Lisa war seine Frau, die haben das wieder aufgenommen, weil die kamen ja aus Australien und haben gesehen, da der Raubbau, gell, die Welt wird zugrunde gerichtet, wenn wir so weitermachen, dann geht das nicht. Das haben die erkannt vor mehr als 40 Jahren und haben ganz klar nach Lösungen gesucht. Gleichzeitig auch in Europa, Veronika und Sepp Holzer, habt ihr vielleicht schon gehört, da gibt es einige wunderbare Bücher, Praxisbücher von ihnen. Masanobu Fukuoka aus Japan, auch gleichzeitig, hat sich die gleichen Fragen gestellt. Bunko Roy aus Indien, Wangari Maathai in Afrika, haben sich diese Frage gestellt, wie kommen wir dazu, wieder eine permanente Kultur zu leben. Dann David Holmgren war ein Student von Bill Mollison, der hat es dann noch weiterentwickelt mit seiner Frau Sue Bennett zusammen. Also ihr seht, das Konzept, wie könnten wir leben, also einerseits die Erkenntnis, dass dieser moderne Umgang, also der Umgang aus dem fortgeschrittenen Zivilisationen, gell? Dass dieser Umgang mit dem Planeten zu seiner endgültigen Zerstörung führt, wenn wir das so weitermachen. Diese Erkenntnisse wurden ja schon von vielen Menschen, haben diese Erkenntnis gehabt. Und dann haben sie versucht, sie haben einen Willen entwickelt, eine Kultur zu schaffen oder wieder ein Bild von einer Kultur zu schaffen, eine Vision. Wie könnten wir das machen, dass wir eine Kultur leben, die das Leben schützt und das Leben eben gedeihen lässt. Und dass wir wieder in eine Richtung finden, die Wangari Maathai hat es so gesagt, wir sind in den falschen Bus eingestiegen, das ist das falsche Bus-Syndrom. Wenn wir es schaffen, diesen Bus zu bremsen, auszusteigen, mal eine Pause zu machen, Distanz zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen anderen Bus oder ich mache mir halt selber ein Gefährt. Gell? Ich mache mir halt einen Eselskarren und gehe damit in eine andere Richtung. Also einerseits die Erkenntnis, dass das so nicht weitergehen kann und andererseits der Wille, etwas zu schaffen, das eben geht. Und da sind wir ja nicht im luftleeren Raum, weil es gibt ja nach wie vor Kulturen, die das können. Es gibt, und das haben die halt dann auch gemacht, vor allem Bill Mollison und Lisa Mollison haben das gemacht, sie haben in intakten Ökosystemen gesucht, auch der Holzer, der Fukuoka, ganz klar, die haben intakte Ökosysteme angeguckt, wie funktioniert denn so ein Regenwald, wie funktioniert es denn, wenn es immer wieder der Humus immer wieder aufgebaut wird, wie kann das sein, dass da nie jemand was machen muss, nichts muss geschnitten werden, nichts muss geerntet werden, die Tiere machen ihren Anteil, die Zersetzer machen ihren Anteil, die Pilze und dann die Bäume, der ganze Gasaustausch und der Regen fällt wieder und so weiter. Das ist ja alles intakt und funktioniert so, dasselbe an einem Flussufer oder im Meer. Das haben sie beobachtet und auch die Wandlungsprozesse, die darin stattfinden. Das heißt, wenn wir lernen wieder, wie das eigentlich funktioniert, dann können wir das vielleicht wieder schaffen. Also Schauberger hat dann gesagt, die Natur kapieren und dann kopieren. Okay. Also das ist so der Ansatz, der die Permakultur hat. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch die sozialen Konflikte gesehen, weil natürlich je schlechter es dem Planeten geht, umso schlechter geht es den Lebewesen da drauf und irgendwann trifft es halt auch den Menschen. Und gerade mit den Kolonien und dieser ganzen Kultur der Besetzung und Übernahme, das hat man dann schon auch beobachtet, dass gerade dort die Menschen am zuerst leiden. Also so haben sie sich auf den Weg gemacht, auch intakte Völker zu untersuchen. Also wie leben denn Nationen, friedvolle Menschen, die nie über Jahrtausende leben in ihrem Umfeld, in ihrer Bioregion, nichts kaputt machen, nichts zufügen, nichts wegnehmen und aber in einer hohen Kultur leben. Sie haben schöne Kleider, sie haben Musik, sie haben Gesänge, sie haben Geschichten, sie haben Ahnenreihen, sie haben Kulte, es verbindet sie sehr viel, sie haben Wirtschaft, sie leben in einer hohen Kultur, sind absolut friedvoll untereinander und mit der Natur. Und das haben gerade Bill Mollison und seine Frau auch sehr gut untersucht. Und sind darauf, haben sie dann aus all diesen Beobachten, haben sie die Permakultur so geschaffen, wie das dann in diesem Buch niedergeschrieben wurde, Permaculture Designer's Manual. Das gibt es zum Glück jetzt in der Zwischenzeit auch in Deutsch. Hier, es wurde übersetzt von einem Verein in Österreich. Kann ich sehr empfehlen. Also das ist auch immer hier für euch zur Disposition. Das ist so quasi das Grundlagenwerk in der Permakultur, wo auch diese ganzen Beobachtungen in matriarchalen Völkern, wie sollten Menschen leben, wie sollte Wirtschaft, wie wird eine Subsistenzwirtschaft wieder aufgebaut, wie machen wir das mit einer alternativen Währung und so weiter. Das kommt alles, wird alles da drin beschrieben. Dazu kann ich noch sagen, friedvolle Völker sind immer matriarchale Kulturen. Das ist jetzt, darüber werden wir auch einen ganzen Tag sprechen. Also was heißt das? Aber ich habe es schon vorher erwähnt, es geht darum, diese mütterlichen Werte zu leben. Das ist in der Permakultur auch ganz wichtig. Das habt ihr vielleicht auch gesehen in diesen Prinzipien, die ich euch geschickt habe. Also integrieren, nicht separieren, integrieren, nimm's rein, nähren, ausgleichen, das Lebendige schützen und pflegen. Das sind diese fünf mütterlichen Werte, die wir alle leben können. Kinder können die leben, Väter, Mütter, Männer, junge Männer, alte Männer. Diese Werte leben. Und so aus diesen Beobachtungen entstand die Permakultur und so würde dann auch die Grundlage dieser Philosophie aussehen. Jetzt, es gibt eine Definition, als wir den Permakultur-Design-Kurs in Australien gemacht haben, vor fast 17 Jahren, da gab es noch keine so richtige Definition. Die hat eigentlich erst der Sepp Holzer dann mal so breit gelegt. Wir haben dann immer so überlegt, ja, wie könnte man das jemandem sagen? Was ist das eigentlich, was wir hier machen? Weil das ist so groß und so komplex und hat so viele Aspekte drin. Und der Sepp Holzer meinte dann mal, Permakultur ist das Forschungsgebiet über lebenszentrierte Kreisläufe. Also alles, was damit zu tun hat, wie wir Kreise schließen. Und Bill Mollison würde da dazu fügen, Kreisläufe mit größtmöglichem Ertrag und geringstem Energieaufwand. Das heißt, wir investieren viel, wir pflanzen die Bäume, das Unterholz, wir legen die Teiche an, wir beobachten, wie funktioniert das alles. Dann bauen wir dementsprechend gescheite Häuser, dass die auch lange halten und so weiter. Und damit der Energieaufwand eben immer kleiner wird. Das heißt, je älter das ich werde, umso prosperierender ist das ganze System. Das Haus erhält sich selbst, das heizt sich selbst mit der Sonne oder wie auch immer. Also ich muss immer weniger investieren. Respektive von Anfang an schaue ich, dass ich möglichst wenig investiere und dabei aber sehr viel gewinne. Für das Leben, nicht für meinen Geldbeutel. Darum geht es in der Permakultur in erster Linie nicht. Es gibt ethische Grundlagen in der Permakultur. Die heißt, also grundsätzlich, das hat Bill Mollison mal gesagt, übernimm die Verantwortung für dich und für deine Kinder. So, das ist die Grundlage. Das heißt, lebe so, dass auch deine Kinder und Kindeskinder einmal eine füllige, gesunde Erde vorfinden. Übernimm diese Verantwortung. Das heißt, die Permakulturistinnen und Permakulturisten gehen ganz klar von einem Weltbild aus, das besagt, jede und jeder hat einen Teil in der Hand. Wir können etwas tun. Wir können sogar sehr viel tun. Das sind nicht alle Menschen teilen diese Auffassung. Es gibt viele Menschen, gerade auch in den Linken, zum Beispiel Linke in der Politik, die immer darauf pochen und glauben, dass man nur von oben die Entscheidungen fällen kann und dass dann quasi mit Gesetzen und Verboten und strikten Regeln und so, dass man so die Welt organisieren müsste. Es ist heute immer noch so, dass es viele Menschen gibt, die das glauben. Wir in der Permakultur glauben das Gegenteil. Wir glauben, dass es am besten ist, wenn jede und jeder diese Verantwortung übernimmt und so lebt, dass wir dass dann dass unsere Kinder und Kindeskinder auch ein gutes Leben haben. Das ist ganz wichtig. Make it now. Tu es jetzt. Jetzt, heute fangen wir damit an. Nicht, wenn ich dann Geld habe und wenn ich dann alt bin und wenn ich dann reifer bin und wenn ich dann mehr weiß und so. Jetzt. Das ist ganz wichtig. Nimm es jetzt in deine Hand. Weil wir nämlich aus der Erfahrung wissen, dass jedes Mal, wenn wir ein Stück von dieser Verantwortung übernehmen und diese vielleicht auch ein bisschen die Ehrfurcht oder die Angst davor dann überwinden und sehen, oh wow, das geht ja, ich kann tatsächlich aus meinem Biomüll Erde produzieren lassen mit ein paar Würmern, das geht, ich habe super Erde und dann Flüssigdünger und so weiter, dann bin ich so motiviert. Oder es hilft mir, den nächsten Schritt zu machen. Tu es jetzt. Immer jede Erkenntnis wieder umsetzen und dann motiviert dich das. Also das Tu es jetzt ist nicht ein Schubs ins kalte Wasser, sondern wirklich aus Erfahrung von diesen Menschen, die das vor uns schon gelebt haben, das hilft dir. Alles, was du umsetzt, hilft dir. Gandhi hat mal gesagt, wer viel träumt und nichts tut, sät Unfriede. Ich habe lange, viele Jahre gebraucht, bis ich diesen Satz verstanden habe. Nämlich, das ist tatsächlich so, tu es jetzt heißt, du wirst zufrieden, auch wenn halt mal was schief läuft. Aber du kannst es ja dann wieder abändern. Tu es. Geh in die Praxis. Das ist ganz wichtig in der Permakultur. Jetzt die großen Leitideen, die große ethische Grundhaltung sind: Wir tragen Sorge für die Erde, also Earth Care heißt das im Originaltext. Dann People Care. Und People Care, also Sorge tragen für alle Lebewesen auf dieser Erde, weil die Mollisons haben gesagt, People sind alle. Also die Enten sind genauso People wie die Spinnen und die Käfer und die Vögel und die Hühner. Also alle Lebewesen sollen wir Sorge tragen. Und wir sollen ganz klar unseren Konsum limitieren. Am besten so weit, dass wir nur noch konsumieren, was wir selber produzieren. Also zum Beispiel die Energie. Dass wir nur noch so viel Energie verbrauchen, wie wir auch selber in einer erneuerbaren Weise herstellen können. Und wir sollen dafür Sorge tragen, dass alle Lebewesen Zugang haben zu sämtlichen Ressourcen, die wichtig sind. Also sauberes Trinkwasser. Ein Krokodil braucht genauso sauberes Trinkwasser, also nicht hormonverseuchtes zum Beispiel, wie ein Mensch. Und wenn wir wissen, dass heute 2/3 der Menschheit keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, könnt ihr euch vorstellen, wie das für die Giraffen und die Elefanten aussieht? Nicht gut. Oder die Otter in der Schweiz zum Beispiel. Die Schweiz ist trockengelegt. Es gibt keinen Ort mehr, wo solche Tiere, die viel Wasser brauchen, wirklich genüsslich sein können und sich tollen und toben und vermehren, wie es ihnen gefällt. Also hier, das ist ein ganz klarer Aufruf. Wir sollen so leben und dahin arbeiten, make it now, jetzt, tu es jetzt. Sorge dafür, dass jedes Lebewesen vollen Zugang hat zu allen Ressourcen, die es braucht, damit das Lebewesen jeweils sein eigenes Potenzial leben kann. Dass es sich aufblühen kann, die Blüten voll aufmachen, dass da die Insekten kommen, sich daran ernähren, dass es nachher Früchte gibt, die auf den Boden fallen, dass die ganzen Potenziale, es gibt ja, jedes Lebewesen hat bestimmte Potenziale, wie Pilze, die reinigen den Boden, die reinigen die Luft, die transformieren Schadstoffe, oder es gibt ganz viele Pflanzen, das wäre dann für dich wichtig, die eben Phytosanierung, genau, das heißt Pflanzen, die ganz spezielle Schwermetalle abbauen können, transformieren können, sie wieder in den Mutterbauch, in die Erde zurückbringen. Radioaktivität kann so aus der Luft wieder transformiert werden und in die Erde gebracht. Also ganz viel Verschmutzung. Wir haben also ein ganz, ganz hohes Potenzial. Jedes Lebewesen hat das. Und wenn wir es fertig bringen, diese Potenziale wieder zu öffnen, dass diese Lebewesen das leben können, dann haben wir eine Chance. Dann gehen wir in diese Richtung. Okay. Jetzt zum Design. Ihr macht ja hier den Designkurs. Und das Design, das ist jetzt nicht so, wie ich habe zum Beispiel Architektin studiert. In der Architektur ist das so, dass man einen Plan macht. Also man sieht ein Grundstück oder eine Siedlung oder so, die wird dann geplant. Und nach dem besten Wissen und Gewissen, was die Menschen oder die Tiere, die da leben, manchmal zeichnet man auch einen zoologischen Garten oder so, oder einen Flughafen, was die da brauchen und die ganze Logistik, dass das dann alles funktioniert, das Gebäude oder die verschiedenen Gebäude. Und dann ist der Plan fertig, dann wird es gebaut und damit hat sich's. Ein Permakulturdesign ist nicht so ein Design. Ein Permakulturdesign ist ein stetiger Prozess in deinem Leben. Also alle unsere Leben haben schon immer ein Design. Wir treffen Entscheidungen, wir handeln nach diesen Entscheidungen, wir ernähren uns in einer gewissen Art, wir reisen oder reisen nicht, wir reisen in einer bestimmten Art, wir machen eine bestimmte Ausbildung, wir arbeiten an einer bestimmten Stelle oder nicht. Wir haben Kinder oder nicht. Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Das hat alles mit unserem Design, das Lebensdesign zu tun. Also das Design in der Permakultur heißt, das ist wirklich ein stetiger Prozess, bei dem immer wieder lebensfördernde Kreisläufe oder Systeme ermöglicht werden. Wir versuchen also kontinuierlich in unserem Alltag Kreisläufe zu schließen. Das werdet ihr morgen dann sehen, wie mannigfaltig man das machen kann. Zum Beispiel mit einer Wurmfarm, eben die biologischen Abfälle werden da verarbeitet zur Erde. Und dann kann ich die Produkte wieder ausbringen. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur bei den einzelnen Systemen bleiben oder Elementen, zum Beispiel das Therapeutaklo oder die Biogasanlage oder das Earthship House oder so, sondern wichtig ist, wie und wie mannigfaltig, also in wie vielen Weisen wir diese Elemente untereinander verknüpfen. Je stabiler wird das System, also je besser, je mehr, je mannigfaltiger diese Verknüpfungen sind, könnt ihr euch vorstellen, wenn da mal einen Faden reißt, ja, es wird ein bisschen blöd, aber es ist nicht so schlimm. Wenn ich alles aufgebaut habe auf einem Strick und der reißt, dann fällt alles zusammen. Wenn ich aber ganz viele kleine Fäden habe, die sich untereinander verknüpfen, da ist halt mal, geht mal eines kaputt, dann ist das nicht so schlimm, das Netz wird bestehen. Sonst kann es vielleicht sogar wieder heil werden an einem bestimmten Ort oder ich kann etwas anderes einfügen. Also das Grundprinzip ist hier, wir gehen von einem bestimmten Element aus, das Element produziert gewisse Produkte, die wir dann wieder an einem anderen Ort einsetzen und die gehen zum Teil dann eigene Wege, werden neu verknüpft und ein Permakulturdesign bewegt sich immer so in Spiralen und Kreisen. Okay? Das ist jetzt nur ein Schema, das zeige ich euch nachher noch, ich gebe euch eins mit, was ihr noch studieren könnt über die Wurmform. Das ist auch immer wichtig, dass wir solche Analysen machen. Das zeige ich euch jetzt gerade, wie das geht, wenn man anfängt. Gell? Also die wichtigste Arbeit im Designprozess ist immer zuerst mal die Beobachtung, die Analyse. Wo stehe ich überhaupt? Zum Beispiel mein Energiebedarf. Woher kommt die Energie? Brauche ich Gas, Strom, Erdöl, Erdgas, Diesel, was weiß ich was, Holz? Wie heize ich, wie bewege ich mich, was für eine Art von Energie brauche ich, wie wird sie hergestellt, wie wirkt sich das aus, wo geht sie hin, nachdem ich sie verbraucht habe, wie gut wird sie genützt, zum Beispiel wenn ich mit dem Solarofen Marmelade einkoche, dann habe ich die Energie der Frucht und der Sonne gespeichert. Im Glas, da ist sie drin. Und da kann ich sie dann später wieder in Essen und das gibt mir wieder Kraft, um im Garten was zu machen. Dann habe ich wieder Fäkalien, die bringe ich in Terra Preta Kompostklo, da kommt meine Marmelade wieder raus oder mein Kompott, den ich vorher mit der Sonne lagerbar gemacht habe. Also Energie halten, gell, einspeichern. Ist da jemand draußen? Mhm. Gut, also das ist ganz wichtig, dass wir designen, also wir gestalten, wir planen, immer in diesen Reihenfolge, oder? Also zuerst beobachten wir, was ist das Thema, worum geht's, was stört mich, was läuft nicht gut oder was läuft sogar sehr gut, ich beobachte. Dann habe ich eine Erkenntnis, also ich stelle etwas fest, aha, irgendwie dieses Tier geht jeden Tag oder jeden Abend, schläft es auf diesem Baum und da fallen dann da kommt der Kot runter, da unten entsteht ein großer Haufen Kot. Ja? Interessant, gut. Das kann ich vielleicht nutzen, vielleicht hilft mir das. Dann habe ich diese Erkenntnis und dann mache ich einen sanften Impuls in der Homöopathie. Gell? Ich nutze das oder ich wandle das um oder ich setze eine Schale drunter, um das aufzufangen und schaue, was kann ich jetzt machen. Oder ich kann zum Beispiel schauen, ja, ein Tier sucht hier was, aber findet es nicht. Ich sähe mal was aus, mal schauen, ob das ihm hilft, dass es eher die Nahrung findet, die es braucht. Und dann beobachte ich wieder, was hat es jetzt gebracht? Ich habe was gemacht, ein sanfter Impuls habe ich gegeben und jetzt beobachte ich das und schaue, hat sich etwas verändert, in welcher Form hat es sich verändert. Also so müsst ihr euch das vorstellen, wie das, was ihr in eurem Leben macht. Ihr zieht ein Kind groß, ihr seht, wie das wächst, wie es sich verändert, wie es sprechen lernt. Dann gebt ihr immer wieder Impulse, ihr helft ihm oder manchmal stärkere Impulse, manchmal weniger. Manchmal muss man das Kind vor etwas schützen, manchmal lässt man es eher laufen. Und das sind ja dann immer, beobachtet man wieder. Hat mein Impuls was genützt oder ist es sogar schlimmer geworden? Ich wollte eigentlich helfen. Gell? Das macht ihr bereits. Nur es ist sehr wichtig, dass wir uns beim Permakulturdesign dessen bewusst werden. Ah, genau, so läuft das ab. Gell? Und so bewegt sich eigentlich diese Gestaltung, dieser stetige Prozess bewegt sich in so einer Kreis- oder Spirallinie. So wird es immer verfeinerter und größer. Wichtig ist zu verstehen, dass lineare Wege, und so beschäftigt sich eigentlich das Patriarchat, bewegt sich immer in linearen Wegen. Gell? Also irgendwoher kommt das Essen, dann haben wir davon ein bisschen Müll, ein bisschen Plastik und ein bisschen Salatblätter und dann essen wir das und dann wird die Fäkalien werden weggespült irgendwo in einer Kläranlage, dort wird viel Geld verdient mit euren Fäkalien. Und dann kommt das Wasser, das dann Trinkwasser sein sollte, kommt dann wieder über Leitungen zu dir rein, mit dem kannst du dann den Salat wieder machen. Aber eigentlich ist es weg. Gell? Also die Fäkalien sind weg, das Geld ist weg, die Infrastruktur muss erneuert werden. Es führt immer wieder zu weiteren großen Impulsen. Also man muss viel investieren in diese linearen Systeme und in der Regel führen sie zu Armut, zu Verwahrlosung und Krieg. Du hast das in deinem Bericht so beschrieben, wie du das siehst, was heute die Probleme sind in eurem Umfeld. Für die Jugendlichen hast du genau das beschrieben. Es ist verwahrt, Leute wissen nicht wohin, sie sind ziellos, sie sind verwahrlost. Das heißt, in der Permakultur beschreiben wir das so, lineare Wege sind immer Erosion. Und Erosion wollen wir auf jeden Fall verhindern. Sowohl wenn wir den Boden pflegen, wenn wir den Boden wieder aufbauen, aber auch in allen anderen Bereichen, also im finanziellen und in der Energiefrage und so weiter.
Information
und
Wissen.
Information und Wissen, genau, sollte nicht einfach aberodieren, sondern sollte sich aufschaukeln. Es sollte uns immer weiterbringen, diese Erkenntnis wieder zu neuer Erkenntnis und wieder zu neuer Erkenntnis führen. Gell? Immer vertiefter und immer weiter der Horizont. Das Ziel von jedem Permakulturdesign ist dann quasi bestehende lineare Wege. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, das macht ihr dann auch, ihr schaut mal, wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus, woher kommen die Sachen, die ich konsumiere oder die ich brauche, die Energie oder die Bauteile für mein Haus oder so und wie lange halten die, was bringt das. Wir sollten dann, wenn wir sehen, oh, das ist aber ganz linear, das möchte ich eigentlich nicht, dann ist das Ziel von dem Design, ist diese lineare Wege zu drehen, dass du einen Kreis machen kannst, dass du auf diese Bilder kommst. Gell? Von der Linie auf ein solches Bild. Ich sage das jetzt nur so als Beispiel. Auch in der Spiritualität ist das im Patriarchat in der Regel so. Man muss ganz unten anfangen. Da gibt es eine hohe Leiter bis hoch zum Guru. Da ist man dann erleuchtet. Da kommen aber leider nicht viele hin. Meistens sind es Männer, Weiße, natürlich, die dann dicke Bücher schreiben, die dann wieder gekauft werden. Das ist Erosion. Gell? Das ist ein linearer Weg, aber das ist ganz ein ganz tiefes Bild, was wir uns in uns drin tragen, dass es so sein muss. Ich muss die Leiter hoch, ich muss irgendwo hinstreben, ich muss ein Ziel erreichen, das irgendwo weit oben ist. Wir wollen ja auch immer hoch hinaus, gell? Das ist in der Permakultur überhaupt nicht die Idee. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen immer wieder an diesen Beobachtungspunkt zurück. Wir geben kleine Impulse und gehen wieder an den Beobachtungspunkt. Also beobachten, analysieren ist ein ganz, ganz wichtiges Element im Permakulturdesign. Wenn wir das machen, dann sind wir sinnspendend. Das macht nämlich plötzlich Sinn alles, es ist aufbauend, es ist kreativ und das führt eben zu Reichtum. Ich meine damit nicht Wohlstand, ich meine nicht ein Haus auf den Bahamas und ein Schiff, sondern ich meine Reichtum im Sinne von Information, von Lebensgehalt, von unglaublich hoher Biodiversität, von Möglichkeiten, wie wir miteinander kommunizieren, auf verschiedenen Ebenen, in der emotionalen und spirituellen Welt, Reichtum, kulturell, gell? Das führt zu Friede, weil wir dann unser Potenzial leben. Wenn es allen um uns herum gut geht, dann kann jede und jeder sein Potenzial leben. Und dann ist Fülle für alle da. An dieser Vision arbeitet die Permakultur, ganz klar. Und die Hilfsmittel sind eben dieses wieder zurück zum Schließen der Kreisläufe. Jetzt möchte ich diesen Vortrag soweit abschließen. Ihr habt morgen machen wir eine Projektführung und da werde ich in der Praxis, werden wir beide euch hinführen zu diesen einzelnen Werkzeugen, die man hier sehen kann. Und dann bei den weiteren Vorträgen in dem Kurs werden wir euch noch eine Fülle von anderen Werkzeugen zeigen, die ihr dann theoretisch noch oder auf anderen Projekten besichtigen könnt oder anschauen könnt, die ihr auch dann in eure persönlichen Projekte mit einbringen könnt. Gell?